Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Plötzlich ist das Klima Thema Nummer 1. Wir haben einen Künstler zu Gast, der sich schon immer damit auseinandergesetzt hat und morgen bei den Demos dabei ist. Wir eröffnen den steirischen Herbst mit einer Oper, die das Publikum spalten dürfte. Dann besuchen wir den berühmten Hasen von Dürer, der nach vielen Jahren endlich wieder zu sehen ist. Wir sorgen für Liebe statt Hass im Netz. Und wir suchen nach Orten für Künstler in den immer teurer werdenden Städten. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere an diesen Mythos des alternativen Berlin der 90er Jahre, oder soll man sagen Klischee, Abziehbild. Eine alte Kaufhausruine, darin spontan eingerichtete Künstlerateliers, laute Kneipen, viel Graffiti, viele Touristen auf der Suche nach dem alternativen Berlin. Das Tacheles in Berlin-Mitte, Oranienburger Straße. Ein besetzter Ort, der 20 Jahre durchgehalten hat, bis die letzten Künstler vor 2 Jahren auszogen. Nach langen Streits mit Anwälten, Investoren und der Politik. Heute wurde der Grundstein für ein Immobilienprojekt gelegt, das angeblich das alte Tacheles sanft sanieren soll. Übrigens koordiniert vom Renommierbüro Herzog de Meuron. Das aber vor allem das Ganze da am Tacheles ein kommerzielles Großprojekt werden soll. Mit Shopping Mall, Büros und teuren Wohnungen. Ein bisschen Kultur soll auch rein, das sind die Vorgaben, aber sicher zu einem anderen Preis. Wo also bleiben noch bezahlbare Orte für Künstlerinnen und Künstler in der Stadt? Der Stadtsoziologe André Holm von der Humboldt-Uni in Berlin hat jedenfalls ein Problem mit diesem Investorenprojekt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was stört Sie an diesem neuen Projekt am Tacheles?
Na, stört mich nicht so viel an dem neuen Projekt. Es stört mich viel, viel mehr, dass das Alter da verloren gegangen ist, was sich Anfang der 90er Jahre entwickelt hat, weil das Tacheles als Teil der subkulturellen Szene, die sich gerade im Aufbruch nach der Wende in Ostberlin etabliert hat, eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil der sowohl Kultur- als auch Stadtentwicklungsgeschichte für Berlin eingenommen hat.
Aber kann man sagen, es hatte seine Zeit?
Naja, ganz offensichtlich. Also wir sehen das an vielen anderen Teilen, wenn wir an die Clubkultur denken, wenn wir an ganz viele selbstorganisierte Kultureinrichtungen aus der Nachwendezeit denken, dann zeigt sich im Nachhinein, dass diese Spielräume einer anderen Stadtentwicklung offensichtlich nur so lange Chance hatten, bis tatsächlich ökonomische Verwertungsinteressen die Dominanz der Berliner Stadtentwicklung übernommen haben.
Wer sollte denn dafür sorgen, dass es diese Freiräume, diese Spielräume, wie Sie sagen, gibt, auch in einem prosperierenden Immobilienmarkt?
Naja, wir sehen relativ deutlich, dass so ein prosperierender Immobilienmarkt, der ja immer von sehr hohen Ertragserwartungen geprägt ist, also ja, wer Millionen für ein Grundstück ausgibt, der kann dann keine kostenlose, selbstorganisierte Kultur anbieten, dass das ein großer Widerspruch ist. Und wer eine andere Kultur, eine andere Stadtentwicklung will, der wird das letztendlich diesen Verwertungsinteressen abtrotzen müssen. Also im Fall des Tacheles und vieler anderen Einrichtungen wäre es sicher sinnvoll gewesen, statt Grundstücke zu verkaufen, die dem Land Berlin gehört haben, ganz gezielte Ankäufe zu organisieren, um solche Nutzung möglich zu machen.
Und welche Rolle spielen eigentlich kreative Künstlerinnen und Künstler selber? Also wir haben jetzt über den Immobilienmarkt gesprochen, über die Stadtpolitik. Aber was ist mit den Nutzern selbst? Wie war es zum Beispiel beim Tacheles? Machen wir es mal nochmal konkret an diesem Beispiel fest. Wurde da von den Nutzerinnen und Nutzern damals genug getan, um Lösungen zu finden?
Naja, man kann erstmal diese Szene von Kreativen oder von denen, die unkommerzielle Kunst- und Kulturprojekte organisieren, sozusagen sicher nicht verlangen, dass die wie so ein institutioneller Verband auftreten. Also das ist ja eine sehr amorphe Gruppe. Da sind Künstlerinnen aus allen Ecken der Welt dabei gewesen. Da sind sehr unterschiedliche Altersgruppen aktiv gewesen. Und die haben ja zunächst erstmal das auf die Beine gestellt, was dann als Tacheles auch bekannt geworden ist, nämlich einen Kulturort zu schaffen, der durch eine Vielfalt und sozusagen eine übersprudelnde Kreativität auch bekannt geworden ist. Und da finde ich die Anforderung, dass diejenigen, die ja schon mit ihrer Eigenaktivität einen sehr, sehr großen Beitrag für die Kulturentwicklung der Stadt leisten, jetzt auch noch zu Immobilienentwicklern und langen Stadtplanungsentwicklern werden sollen, fast ein bisschen überfordernd.
Aber es gab ja auch starken internen Streit, ohne jetzt in jedes Detail kommen zu wollen, aber es gab ja innerhalb der Tacheles-Nutzer auch heftigen Streit. Es gab, um es mal vielleicht etwas zu raffen, eine Art Kleinkrieg da mit Banken, Anwälten, Investoren, der Politik. Das zog sich ja über Jahre hinweg. Was würden Sie denn, sagen wir es mal so, Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen für die Zukunft empfehlen, dass man sich stärker vernetzt, dass man Vereine gründet, dass man sich auch mit anderen zusammentut?
das ist sicher die Aufgabe von selbstorganisierten Projekten, da bessere Lösungen zu finden, als sich am Ende mit Rechtsanwälten zu streiten. Und dafür gibt es ja auch Beispiele, also wenn wir etwa an die Elektromusikkultur in Berlin denken, die sich mit der Club Commission gemeinsames Gremium geschafft haben, die jenseits vielleicht von Konkurrenzen und Eigensinnigkeiten, die es da gibt, zumindest eine gemeinsame Handlungsfähigkeit entwickelt haben, um dann dem Senat von Berlin noch als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Also welche Bedingungen muss erfüllt sein, dass es Freiräume für Künstlerinnen und Künstler gibt in einem so angespannten, einem so prosperierenden Immobilienmarkt in den großen Innenstädten in Deutschland? Kann das nur die Politik bewerkstelligen?
Na, wenn wir historisch sehen, wo haben sich solche Szenen etabliert oder wo gab es eine hohe Konzentration und viel Spielräume für diese Kreativität, dann kommen wir relativ schnell auf die Formel, das entsteht dort, wo es eine Abwesenheit von Planung und von Verwertungsinteressen gibt. Das wird nur dort gehen, wo es tatsächlich auch sowas wie ein öffentliches oder bürgerschaftliches Eigentum an Grundstücken gibt. Also es muss ja jemand sein, der keine Ertragserwartung auf dem Grundstück hat. Also eine hohe Ertragserwartung und eine kreative Szene, die ohne ein kommerzielles Interesse erstmal drauf losarbeitet, das schließt sich ja aus. Und entsprechend müssten eigentlich solche Freiräume tatsächlich dort geschaffen werden, wo es sie nicht gibt, und dass diese Grundstücke aufgekauft werden, langfristig gesichert werden, vielleicht in Erbpachtverträgen an die Nutzergruppen gegeben werden, die eben so eine freie Entfaltung von Kultur und Subkultur ermöglichen.
Sie waren ja selber mal für eine gewisse Zeit in der Politik. Sie beraten auch heute noch den Berliner Senat, sind für die Linkspartei aktiv. Auch Sie sind ja, ich sag mal, nah dran an der Politik. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Perspektiven da genug gehört werden?
Na, also mische mich ja seit vielen Jahren in die Berliner Stadtpolitik ein, in der Regel aus der Perspektive von unten, also von Mieterinitiativen und anderen, die sozusagen in Konflikt zu den Planungs- und Verwertungsinteressen stehen. Und das ist das erste Mal jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass solche Stimmen überhaupt in der Politik einen Platz finden und gehört werden. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das die Leitlinien der aktuellen Stadtpolitik in Berlin tatsächlich bestimmen kann. Also ich habe vielleicht ein bisschen größeres Gehör, als das vor 10 oder 5 Jahren auch der Fall gewesen ist. Aber tatsächlich stehen in Berlin ja doch die ganz großen Herausforderungen von Stadtentwicklung, Wohnungsbau im Moment sehr stark im Vordergrund, wo gerade solche Konflikte und Freiräume für subkulturelle Szenen sozusagen schnell in den Hintergrund geraten.
Der Stadtsoziologe André Holm im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Bitteschön.
Albrecht Dürer, der große Dürer. Wo findet man die meisten seiner Werke? In Wien, in der Albertina. Eine beeindruckende Sammlung, die Sie da haben und die jetzt zu großen Teilen wieder zu sehen ist. Und dazu kommen noch kostbare Leihgaben. Das sieht mir doch sehr nach einer der großen europäischen Blockbuster-Ausstellungen in diesem Herbst aus. Dürer at its best. Der Chefkurator der Albertina ist am Telefon einer der besten Dürer-Kenner überhaupt, nämlich Christoph Metzger. Schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Herr Metzger, eines der berühmtesten Aquarelle der deutschen Kunstgeschichte ist bei Ihnen zu sehen in dieser Ausstellung, nämlich der Feldhase von Albrecht Dürer, dieses legendäre Aquarell. Es ist immer nur so selten zu sehen. Warum eigentlich?
Der Hase muss sich sehr rar machen aus konservatorischen Gründen. Er ist jetzt überhaupt zum 9. Mal erst ausgestellt, seit er das erste Mal 1873 ans Licht durfte. Der Grund liegt einfach in den verwendeten Materialien. Es ist Papier, es ist Aquarell, es ist Deckfarbe und beides reagiert sehr allergisch auf eine zu hohe Lichtexposition. Vor allen Dingen die Pigmente des Aquarells, die könnten verblassen, die könnten völlig zugrunde gehen und bei zu langer Zuschaustellung würde dann in der Tat diese Malerei so stark leiden, dass sie irgendwann auch mal ästhetisch wirklich beeinträchtigt wäre.
Das heißt, nach Ende dieser Ausstellung geht er auch wieder erstmal ins Depot?
Da kommt er wieder in seine Schachtel, in seine Box und kommt in unser Hochsicherheitsdepot, klar.
Was macht dieses Aquarell für Sie aus? Es berührt ja heute noch durch die Feinheit der Striche und der Züge und die Lebendigkeit des Ausdrucks von diesem Tier Was ist es für Sie? Sie kennen es vermutlich wie kein Zweiter.
Ich kenne ihn natürlich persönlich mittlerweile sehr gut, den Dürerhasen. Das ist natürlich ein Privileg, wenn man an einer solchen Sammlung arbeitet. Es ist die Balance, die Dürer erreicht zwischen unglaublicher Präzision in der Naturbeobachtung. Er ist ja auch ein außerordentlich guter Seher und Beobachter und dann sein unglaubliches Talent und sein Vermögen, das Gesehene umzusetzen mit den Mitteln des Malers, mit den Mitteln des Zeichners, mit Pinsel und mit Farben. Und das Ganze erreicht er jetzt nicht als eine kalte Pracht, ein leb- und liebloses Abbild, sondern mit einer unglaublichen Lebendigkeit. Man hat das Gefühl, man kann mit der Hand jetzt in dieses weiche Fell reinwuscheln. Er hat einen Glanz im Auge, er strahlt eine Lebendigkeit und Wachsamkeit aus, als ob er im nächsten Moment aufspringen möchte. Und das ist schon unglaublich faszinierend an diesem eigentlich ganz bescheidenen, kleinen und auch sehr kleinen Werk.
Weil Sie sagen, bescheidenes und kleines Werk, wie hat Dürer denn selber eigentlich den Hasen gesehen, von der Bedeutung in seinem Werk selbst?
Er muss ihn sehr hoch geschätzt haben, weil dieses Blatt, wie viele andere, wie eigentlich der gesamte Bestand in unserer Sammlung, war Material für die Werkstatt. Das war nicht für Sammler gedacht, das war sozusagen für Dürers eigene Sammlung gedacht. Und ein solches Werk mit dieser unglaublichen Präzision und die Wertschätzung, die Dürer diesem Werk selbst gezollt hat, sieht man ja schon in seinem Monogramm und der Datierung auf 1502, die er sehr prominent und sehr ordentlich platziert hat. In seiner Werkstatt war ein solches Blatt ein Musterblatt, ein Schaustück allerhöchsten Ranges, allerhöchster Qualität, beispielsweise für einen Besucher seiner Werkstatt, der dann natürlich auch zum Kunden werden kann.
Direkt unter den Vorderpfoten, ne? 1502 und dann das berühmte Signet von ihm. Großes A, genau. Kleines D. Das heißt, er hatte auch ein Selbstbewusstsein als künstlerische Persönlichkeit?
Auf alle Fälle. Dürer ist ein Künstler, über den wir sehr viel wissen. Wir haben ja nicht nur sein Werk, das ja fast 1000 Zeichnen umfasst, 300 Druckgrafiken, etwa 100 Gemälde. Er ist der erste Künstler seiner Zeit, von dem wir auch sehr viel Lebenszeugnisse haben, schriftliche Aufzeichnungen, theoretische Traktate, Briefe, Tagebuchaufzeichnungen und weil er schon zu Lebzeiten eine solche Berühmtheit war, auch Äußerungen Dritter. Mir ist vollkommen bewusst, dass man da auch den Subtext lesen muss, weil ja alle diese Äußerungen subjektiv gefiltert sind, aber es schält sich da schon eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit heraus, die sich auch große Beliebtheit erfreut hat, die womöglich ein großer Dandy war. Man sieht das ja an den Selbstbildnissen, wie er sich so inszeniert. Also eine Persönlichkeit, ganz ungewöhnlich für diese Zeit, die man auch sehr mit Leben erfüllen kann.
Dieser Hase ist natürlich beeindruckend, aber es ist nur eins von insgesamt 200 Werken, das Sie jetzt zeigen. Das ist zeichnerische Werke, druckgrafische Werke, auch Gemälde. Sie können ja aus einem vollen Fundus schöpfen da bei der Albertina. Auf welche Leihgabe sind Sie besonders stolz?
Sehr stolz sind wir natürlich schon, dass wir aus den Uffizien diese berühmte großformatige Tafel der Anbetung der Könige bekommen haben, die nur ganz selten ausgeliehen wird. Und dieses Bild aus Florenz, das ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, es ist vielleicht sogar Dürers schönstes Gemälde.
Warum?
Die Farbenpracht, die Präzision der Wiedergabe, auch wieder der Beobachtung. Holz ist Holz in diesem Gemälde. Fell ist Fell. Die Preziosen der Könige. Man spürt richtig den Glanz der edlen Metalle und der kostbaren Steine. Die atmosphärische Wirkung des Himmels, die sonnenbeschienene Landschaft im Hintergrund. Das alles rundet sich zu einem so wunderbaren, harmonischen, ästhetischen Ganzen. Also in dieses Bild kann man sich wirklich stundenlang vertiefen.
Sie kennen Dürer sehr gut. Was haben Sie bei der Sichtung dessen, was für diese Ausstellung in Frage kam, auch an Neuem entdeckt, Details, bestimmte Informationen, die Sie noch nicht kannten?
Da ist einiges zu nennen. Wir haben in unserer Sammlung aufgefunden ein großes, prachtvolles prachtvolles, auf Pergament gezeichnetes Prunkobjekt, einen Tischbrunnen, der in mehreren Fassungen in anderen Sammlungen bekannt ist und im Abgleich mit diesen anderen Fassungen und mit unserer im Vergleich der Qualität, der Zeichnung und der Kolorierung sind wir schlussendlich zum Schluss gekommen, dass unser Blatt, das immer sehr nachrangig betrachtet wurde, doch das dürrische Urbild, das dürrische Original ist. Das präsentieren wir jetzt das erste Mal überhaupt öffentlich in einer Ausstellung. Auch andere Werke konnten wir neu bewerten, frühe Tier- und Pflanzenstudien, die man immer etwas argwöhnisch betrachtet hat in der Literatur, auch die können wir jetzt wieder recht präzise und glaubhaft ins Frühwerk von Dürer verankern. Und so bekommen wir doch noch ein etwas runderes Bild dieses Ausnahmekünstlers.
Den was im Kern ausgemacht hat, wie würden Sie es formulieren?
Das Faszinierendste für mich an Dürer ist seine unglaubliche Beobachtungsgabe. Ihn interessiert alles, vom Nebensächlichsten. Die Schnauze eines Rindes beispielsweise, die er mit genau der gleichen Präzision wiedergibt wie den eben genannten Tafelaufsatz. Der Hase, der Blauraggenflügel, Landschaften, Personen, der Ausdruck von Personen, bis hin zum Charakter von Personen. Das alles erfasst er unglaublich intellektuell und gibt es dann aber auf so wunderbare Art und Weise mit den Möglichkeiten des Künstlers wieder, ohne dass da jetzt irgendwelche sterilen Lehrbuchillustrationen entstehen würden. Das ist das für mich das so unglaublich Faszinierende an diesem Künstler.
Ein Mann, der jeden Strich von Albrecht Dürer kennt, Kurator einer großen Dürer-Ausstellung, die von morgen an in Wien in der Albertina zu sehen ist, bis Januar. 200 Exponate von Albrecht Dürer, das zeichnerische, das druckgrafische und das malerische Werk. Und natürlich, wir haben es gehört, ist auch der berühmte Feldhase dabei, die betenden Hände. Aber auch das große Rasenstück und vieles andere, auch einige Neuentdeckungen. Herr Metzger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Und wir bleiben einfach noch in Österreich bei unseren Nachbarn und gehen nach Graz, aber auch in Teile der Steiermark. Dort hat nämlich heute Abend der legendäre Steirische Herbst eröffnet. Das ist ja ein Festival, das sich immer auch als produzierendes Festival versteht. Das heißt also vor allem originale Arbeiten, Uraufführungen, Auftragsarbeiten und auch schon ein Festival schon immer war. Ja, sehr politisch, voller Provokationen, die durchaus auch in die Kunstgeschichte eingegangen sind. Die blutigen Performances von Hermann Nitsch zum Beispiel oder die politische Kunst von Hans Hake, die zum Teil auch rechte Kräfte zu Zerstörungsaktionen provozierte. Viel war schon los in den letzten Jahrzehnten in Graz beim Steirischen Herbst. Heute Abend also die Eröffnung und für uns war dabei Bernhard Doppler. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Und reden wir erst einmal das, was da heute Abend tatsächlich als Eröffnungsabend zu sehen und zu hören war, nämlich ein Oratorium für 5 Sprecher und Zuhörer von Sorka Wolny. Und es klang so.
Oh ja! But I'm so happy to be here. What a fantastic team of people. Who care? I feel so humbled to be here.
Kameraden, Offiziere, Freunde, ich möchte Sie hiermit herzlich willkommen heißen. Sie alle. Luftwaffe, Marine, Kameraden von den Kontrollstellen, Spezialeinheiten, den Nachrichtendienst der Kommunikation, Materialbeschaffung, Militärberatung. Sie alle sind täglich im Einsatz, konsequent und mit höchster Präzision.
Bernhard Doppler, was haben Sie da heute Abend da gesehen und gehört?
Ja, man muss sich vorstellen, das ist vielleicht keine Theateraufführung, sondern eine Installation im Landhaushof bei freiem Eintritt. Und sicherlich, es ist ein musikalisch teilweise überhöhte politische Rede, aber es sind politische Reden, die von oben herab, von den Arkaden des Landhaushofes hinunter auf das zur Eröffnung wartende Publikum gesprochen werden, reden eigentlich an die Politiker, von den Politikern an die Leute, an das Volk, das sich nicht verfremden lassen soll, reden, wie sie eigentlich rechtspopulistische Reden halten könnten. Und das ist zunächst ganz unheimlich, wird aber auch immer wieder überhöht. Also plötzlich fängt dann einer dieser Redner dann an zu singen, wie in den Meistersingern, verachtet mir die deutschen Meister nicht und geht nicht auf die welsche Kunst, verfremdet das Land nicht ein. Das ist eine ganz eigenartige oder ganz interessante Strategie, eigentlich eine politische Kritik durch Überidentifikation. Das war auch schon im ersten steirischen Herbst der Fall, den
Was meinen Sie mit Überidentifikation? Was meinen Sie damit genau?
Ja, also dass im Grunde noch deutlicher gezeigt wird, dass rechte Verhalten, die rechte Politik, die rechte Redeweise als in Wirklichkeit noch überspitzter dargestellt wird. Nicht satirisch, sondern durchaus ernsthaft vorgetragen, sicherlich manchmal eben dann in musikalische Koloraturen dann überwechselnd.
Und wie ist das aufgegangen für Sie? Hat das funktioniert, dieses Oratorium?
Ja, das funktioniert schon. Man ist zuerst ein bisschen auch verblüfft darüber. Aber es ist eben so eine Form, wie sie auch schon in den 80er Jahren die Gruppe Laibach gemacht hat, über Identifikation. Man wusste manchmal nicht, zum Beispiel bei Aktionen, erinnere ich mich, bei der Gruppe Laibach war das so, ist das jetzt nun eine Wahlveranstaltung der FPÖ und der Haider oder ist das eine Kunstaktion, die da gemacht wird? Diese Verwirrung ist, glaube ich, sehr interessant. Hotel Abgrund heißt der steirische Herbst.
Sogar Grau Hotel Abgrund steht.
Ja. Ja, und er ist dadurch dann auch ein sehr politischer steirischer Herbst, denn wir befinden uns auch gewissermaßen zwar im Hotel, in einer Genusssituation. Heute zum Beispiel wurde ein Abend gegeben, der an die Maskenbälle in früheren Hotels erinnern sollte. Aber gleichzeitig ist es auch Abgrund, also politisch eine sehr komplizierte und schwierige Situation, die vielleicht den 30er Jahren sehr ähnlich erscheint.
Dürfen wir das als überspitzten Kommentar auf die politische Situation in Österreich verstehen?
Ja, ich glaube, das ist dem steirischen Herbst sehr wichtig in den Installationen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass viele dieser Museen, viele dieser Gebäude, viele dieser Denkmäler zwar einen sehr geistes- und kulturgeschichtlichen Hintergrund haben, aber gleichzeitig auch von den Nationalsozialisten verwendet werden und verwendet wurden und daher auch in dieser Bedeutung gesehen und übermalt werden.
Diese radikale Geschichtsaufarbeitung kam ja vielleicht nicht immer in Österreich gut an. Wie war das heute Abend in Graz?
Ja, also dieser Abend, der uns da gewissermaßen zu einem Maskenball ins Hotel geführt hat, das ist schon eine sehr interessante und sehr lustvolle Installation gewesen. Gratis ist auch Sekt und Brötchen geboten worden. Man konnte in verschiedene Kammern gehen und einzelne Installationen da besichtigen, neben dem Hauptprogramm, das eine Gruppe aus Island, eine Choreografie aus Island, Erna Omastita, gestaltet hat. Das ist schon eine sehr lustvolle Geschichte gewesen. Aber man hat auch einige dieser Denkmäler, zum Beispiel eine Neuinstallation des Freiheitsdenkmals im Stadtpark, bereits gestern schon bemalt und übrigens auch wieder affirmativ übermalt. Ich liebe Österreich, hat der Kritiker gegen den steirischen Herbst darüber geschrieben und meinte das als Kritik wohl an der Veranstaltung oder an dem Geist des steirischen Herbst.
Das ist ja heute Abend die Eröffnung gewesen. Bis zum 13. Oktober ist der steirische Herbst noch zu erleben. Worauf freuen Sie sich besonders? Wenn das gerade das Motto ist ja sozusagen durchaus auch recht pessimistisch, Grand Hotel Abyss, also Grand Hotel Abgrund.
Also man muss den steirischen Herbst jetzt, auch im letzten Jahr war das so, eigentlich sehen als eine Möglichkeit, Graz zu erkunden. Es gibt ganz, ganz viele Installationen im Raum, politische Installationen, Beispielsweise hat mir einen Eindruck gemacht, eine Schneiderei, in die man gehen konnte. Dann wurde eine Wand freigelegt und dann konnte man in eine Wohnung, in ein Versteck flüchten. Also auch eine solche politische Situation, eine Fluchtwohnung, die zuerst gar nicht sichtbar gewesen ist. Und solche Installationen sind über die ganze Stadt verstreut. Also es ist in erster Linie auch ein Spaziergang durch die Stadt und manche dieser Installationen leben dann für einige Performances im Rahmen des steirischen Herbstes auf. Sicherlich gibt es auch das traditionelle Musikprotokoll weiterhin, das sich mit Avantgarde-Musik beschäftigt und zum Thema hat.
Ein sehr vielfältiges Festival. Also dieser steirische Herbst heute Abend wurde eröffnet in Graz und für uns war Bernhard Doppler dabei. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Viele Flüchtlinge in Deutschland sehen in vielen Lebensbereichen keine großen kulturellen Unterschiede zu ihren Heimatländern. Das hat eine Umfrage des Sachverständigenrates Deutscher Stiftung für Integration und Migration ergeben. In manchen Bereichen sahen die Befragten aber doch Unterschiede zu ihren Heimatländern, zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit. Lea Eichhorn.
Die Befragten glauben, Freiheits- und Gleichheitsrechte seien den Deutschen wichtiger als den Menschen in ihren Heimatländern. Aus Sicht der Befragten hat zudem die Gleichstellung von Mann und Frau in Deutschland einen höheren Stellenwert. Mit diesen Unterschieden können die meisten nach eigener Aussage aber leicht umgehen. Bei anderen Lebensbereichen fällt es den Geflüchteten schwerer, sich darauf einzustellen. Zum Beispiel beim Thema Homosexualität. Nur jeder dritte Befragte glaubt, dass den Menschen in seiner Heimat die Gleichstellung von Homosexuellen wichtig ist. Auch sehen die Geflüchteten deutliche Unterschiede, wie mit älteren Menschen in der Gesellschaft umgegangen wird. In ihren Herkunftsländern sei es den Menschen wichtiger, dass Alte in der Familie betreut werden.
Der Sachverständigenrat hat für die Studie Flüchtlinge aus 11 Ländern befragt, unter anderem aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan. Die Studie ist allerdings nicht repräsentativ für alle Flüchtlinge in Deutschland. Das Staatstheater Cottbus stellt sich neu auf. Ruth Hein soll ab der Spielzeit 2020/21 neue Schauspieldirektorin werden, wie das Theater mitteilte. Der designierte Intendant Stefan Merki sagte, er sei davon überzeugt, dass Ruth Hein mit ihren vielfältigen Erfahrungen dem Theaterstandort Cottbus neue und spannende künstlerische Impulse geben könne. Hein soll die Nachfolgerin von Joe Fabian werden. In der Spielzeit 2020/21 tritt auch Merki offiziell sein Amt an. Derzeit ist René Serge Mund als Interimsintendant im Amt. Der Schweizer Merki bereitet aber schon die nächste Spielzeit in Cottbus vor. Der Moderator Jan Böhmermann wird ins ZDF-Hauptprogramm wechseln. Das werde aber erst in einem Jahr der Fall sein, teilte der Sender mit. Wie Böhmermanns Format im Hauptprogramm aussehen werde, sei noch offen. Nach einem Bericht von Spiegel Online soll das Neo-Magazin Royal zum letzten Mal im Dezember bei ZDF Neo zu sehen sein. Danach würden Böhmermann und sein Team das Format überarbeiten, bevor es dann im Herbst 2020 unter neuem Namen im Hauptprogramm starten solle. Bei einem Überfall im Barockschloss Vaux-le-Vicomte südlich von Paris haben Unbekannte eine Beute im Schätzwert von etwa 2 Millionen Euro gemacht. Die Eigentümer des riesigen Gebäudes wurden gefesselt, blieben aber unverletzt, berichtete die Polizei. Angaben zur Beute wurden nicht gemacht. Das Schloss liegt rund 50 Kilometer von Paris entfernt. Es gilt als Meisterwerk der Barockbaukunst und als ein Vorbild für das Königsschloss von Versailles vor den Toren der Hauptstadt. Nach Angaben der Internetseite des Schlosses ist es das größte historische Denkmal in Frankreich, das noch in privater Hand ist. Die Anlage mit dem großen Garten wird jährlich von rund 250.000 Menschen besucht.
Hass im Netz. Millionenfach vergiftet er die Debatten und macht Dialog unmöglich. Die Politik versucht zögerlich einzugreifen, zum Beispiel mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Aber es scheint diesem Hass im Netz kaum beizukommen zu sein. Eher im Gegenteil. Der virtuelle Hass wird oft sogar zu realer Gewalt. Gegen den Hass oder einfach nur gegen Shitstorms geht jetzt eine App an, die heute veröffentlicht wurde. Lovestorm heißt sie. Und Mastermind dahinter ist Björn Kunter. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass Sie bei uns sind. Und wir wollen natürlich gleich diese App mal ausprobieren. Ich habe sie mir natürlich hier auch schon mal geladen. Man startet hier, muss sich erstmal anmelden. Das haben wir jetzt schon getan. Und dann haben wir hier meine Lovestorm-Aktionen, Aktionsübersicht, weitere Meldungen, meine Trainings, Freunde und Gruppen, private Nachrichten. Wie genau funktioniert diese Lovestorm-App, um gegen Hassnachrichten im Netz vorzugehen?
Das Erste, was Sie machen können, wenn Sie jetzt die App ganz frisch haben, ist, Sie können ab sofort Hasskommentare sofort melden. Das heißt, Sie stoßen auf irgendeinen Angriff im Netz, jemand beschimpft Sie oder andere oder Sie haben das Gefühl, es wird da gehetzt. Dann können Sie melden und dann bekommen Sie Hilfe von anderen Leuten, die Ihnen helfen, dagegen zu argumentieren. Wir löschen nichts, wir zeigen auch nichts grundsätzlich nicht an, sondern es kommen Leute dazu, die Ihnen helfen, dagegen zu argumentieren.
Und wie meldet man diesen Hass? Wie geht es technisch hier?
Über das Menü melden, klicken und dann geht so ein Meldeformular auf.
Ah ja, und dann muss man den Link zu den Hasspostings dann dort eintragen, beziehungsweise einfach Copy-Paste rein.
Vor allem den Link eintragen und eine kurze Beschreibung, damit die anderen, die da sozusagen zur Hilfe gerufen werden, auch wissen, worum geht es eigentlich.
Ja, hier wird nochmal spezifiziert. Geht es bei dem Angriff um Fragezeichen? Na, dann sind hier die einzelnen Kriterien aufgeführt. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit, vieles
andere.
Ja,
oder wird auch eine Person gezielt angegriffen? Das ist jetzt für uns immer wichtig. Wenn es schnell gehen muss, muss man auch nicht alles ausfüllen.
Und das landet dann bei einer Community, richtig?
Das landet dann bei einer Community. Wir gucken kurz, ist es kein Spam? Und dann kann jeder dieser Community kann selber sagen, hier, ich alarmiere meine Freunde, meine Gruppen, mit denen ich zu tun habe. Und oder wir können auch alle Lovestorm-Mitglieder alarmieren und zu Hilfe rufen.
Wie genau, wie groß ist dieses Netzwerk? Also wie viele Menschen sehen dann diese Meldungen über Hasspostings? Was genau passiert dann?
Also bevor Sie eine Benachrichtigung bekommen, müssten Sie zuerst bei uns ein Training machen. Bei uns ist der Zugang sozusagen dadurch reguliert, dass Menschen ein einstündiges Training machen, in dem sie erstmal für sich selber lernen, was kann ich machen, wenn ich auf Hasskommentare stoße und wie kann ich dagegen argumentieren.
Wenn Sie als Helfer zur Verfügung stehen wollen, als Helfer oder Helferin arbeiten wollen,
dann müssen Sie vorher ein Training gemacht haben. Es ist ein Rollenspieltraining. Sie schlüpfen in die Rolle von einem angegriffenen oder von einer angegriffenen Person oder von Leuten, die intervenieren und erfahren dadurch relativ schnell, was funktioniert. Weil die sehen selber, okay, ist es gelungen, die Angegriffenen zu stärken? Ist es gelungen, die schweigende Mehrheit sozusagen oder die Menschen, die Zuschauenden zu mobilisieren, dass sie auch selber was aktiv werden? Und die dritte Stelle kommt dann für uns das Ziel, dem Angreifenden eine Grenze zu setzen, sozusagen hier, nichts gegen dich, aber dieses Verhalten finden wir nicht okay. Das solltest du ändern, wenn du mit uns diskutieren möchtest.
Das wäre dann ein schriftliches Statement unter dem Posting oder als weiterer Kommentar bei Facebook, Twitter,
das könnte
Instagram.
Genau, ganz egal auf welcher Plattform, die Leute, die natürlich helfen müssen, dann auch den Zugang zu der Plattform haben.
Im Namen von Lovestorm dann? Oder wer steht denn als Absender
dahinter? Sie agieren als Einzelperson. Ah, okay. Als Einzelperson. Für uns ist es wichtig, dass die Leute nicht allein sind. Das kann dann sein.
Die Betroffenen
auch, aber auch selber, wenn ich jetzt sozusagen auf einen Hass da reagieren will, dann bin ich nicht allein, sondern ich habe so 3, 4, 5 Leute, mit denen kann ich agieren und mit denen kann ich mich austauschen. Und wenn ich dann selber ein bisschen überrascht bin, geschockt bin vielleicht, dann kann ich die Leute fragen oder so. Ich bin einfach nicht allein. Das ist so ein ganz entscheidendes Gefühl davon. Man ist doch nicht die große Masse. Wir alarmieren nicht 100 Leute, sondern sobald 5 Leute eingestiegen sind, schalten wir den Alarm auch wieder ab, weil es uns ganz wichtig ist. Wir wollen ja nicht derjenige, der sich so im Tonfall vergriffen hat, oder wir wollen ihn auch nicht überwältigen. Es geht darum, dass die Leute, die sich da einsetzen und etwas dagegen sagen, das nicht alleine machen müssen. Das reicht.
Die Website dazu gibt es ja schon eine Weile. Ich glaube schon fast seit einem Jahr. Was macht die App jetzt besser?
Der entscheidende Unterschied zur Website ist, dass bisher ist es so, dass die ganzen Alarmierungssachen über E-Mail laufen. Und das heißt natürlich, man ist viel, viel langsamer. Das ist der entscheidende Vorteil gegenüber der App.
Also Push-Nachrichten ploppen auch.
Push-Nachrichten kann man sich einrichten lassen. Und ich habe es halt immer dabei.
Und wenn Sie jetzt als jemand, der nun Zivilcourage, Konfliktberatung betreibt, der das seit Jahren auch sozusagen in der Offline-Welt auch schon getan hat, wo ist der Unterschied für Sie zwischen, ich sag mal, Online-Konfliktberatung im Gegensatz zu dem, was offline passiert?
Unterschied ist einmal im Niveau der Gewalt. Auf der anderen Seite sieht man die Angegriffenen, die Opfer und das Leiden auch nicht so sehr. Man sieht die Gefahr nicht so sehr. Der einzelne Hasspost ist das eine. Irgendwelche Spinner gibt es immer. Aber was das Problem ist, ist das Schweigen der Freunde. Das Schweigen des Umfelds, des eigenen Umfelds, dass man das Gefühl hat, glauben die das? Und gerade Jugendliche, die sehr stark abhängig sind, nochmal vom Fremdbild, von der Clique, von der Peergroup, und dann reagiert da niemand. Die sind zutiefst erschüttert. Und auch Erwachsene sind zutiefst erschüttert, wenn sie das Gefühl haben, so, mir hilft niemand. Wieso schweigen die Freunde? Habe ich überhaupt noch Freunde? Glauben die das auch? Das ist das, was. Und das ist vollkommen unerheblich, ob das ein Bot ist oder ob das irgendwie ein Fake-Profil ist oder sonst etwas. Deswegen steht bei uns auch an erster Stelle, den Angriffenden zu stärken und die Zuschauenden zu mobilisieren. Und erst an dritter Stelle kommt der Angreifer, die Angreiferin, diesen zu stoppen.
Was bleibt alles, ich sag mal, in dieser Online-Welt? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind eher vorsichtig, was so Anzeigen und weiteres angeht. Und oft ist nicht klar formuliert, ob etwas justiziabel ist oder nicht, ne? Ob es Gerichte dagegen vorgehen. Also wir haben heute zum Beispiel die Entscheidung gehabt gegen Renate Künast, die grüne Politikerin. Da hat ja ein Berliner Gericht entschieden, dass sie sich beschimpfen lassen muss mit solchen Begriffen wie Stück Scheiße, altes grünes Drecksschwein oder dass man sie als Sondermüll entsorgen soll. Das seien, Zitat, keine Diffamierungen der Person, der Antragstellerin und damit keine Beleidigungen. Also wie weit geht denn für Sie dieser Bereich, sage ich mal, einer harten, beleidigenden Auseinandersetzung, die noch nicht justiziabel ist?
Also, der Fall von Renate Künast ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Gerichte abwägen zwischen Meinungsfreiheit, gerade auch gegenüber Politikerinnen, ist das natürlich wichtiges Gut, was auch schützenswert ist, und ja, Persönlichkeitsrechten. Und sicherlich würden bei den Beispielen würden jemand, die nicht so profiliert herausstehend ist, würden das Gericht wahrscheinlich anders entscheiden. Oder es kann auch sein, dass es in einem anderen Fall entscheidend ist. Für uns entscheidend ist das aber nicht. Und deswegen sagen wir auch nicht, wir beraten Menschen, die sagen, ich fühle mich so angegriffen, ich will damit strafrechtlich vorgehen. Dann sagen wir ihnen, wende dich an die Person, wende dich an die. Das sind alles gute Projekte. Aber für uns ist entscheidend, dass wir, wenn wir so etwas lesen, dann nicht wegschauen. Sondern dann ist es halt sozusagen, Renate Künast einen Love Storm verdient, indem man sagt, so hier, das sind die einen, aber die anderen finden, das geht nicht. Man, egal wie ich zur Position für zur Person von Renate Künast stehe, so etwas möchte ich nicht auf meiner Timeline lesen und das möchte ich auch nicht auf jemand anderem auf der Timeline lesen. Und ich glaube, dass das so ein, es gibt die Broken Window Theorie, das ist sozusagen in den USA Stadtteile, wenn ein Auto steht und dann wird eine Scheibe eingeschlagen, dann wird das Auto gleich ganz schnell demoliert. Und genau das ist im Netz auch. Wenn wir solche Kommentare stehen lassen, wenn wir solche Kommentare unkommentiert lassen, entsteht ein Gefühl von, damit fördere ich sozusagen den Vandalismus im Netz. Das ist diese Räume, die nicht moderiert werden, in denen so etwas einfach stehen gelassen wird, die verwahrlosen. Und bevor es so weit kommt, möchte ich eingreifen.
Björn Kunter war bei uns hier im Studio, um über Love Storm zu reden, ein Projekt, was es schon eine Weile gibt, was übrigens auch vom Bundesfamilienministerium mitgefördert wird. Eine Website gab es schon und heute wurde nun eine App auch für Smartphones gelauncht, mit der man also schneller auch gegen Hate Speech im Netz vorgehen kann. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Wunderbar, danke Ihnen.
In dieser Nacht sitzen also Vertreter der Bundesregierung zusammen, um ja über Klimaschutzmaßnahmen zu beraten, vielleicht auch zu streiten. Morgen Vormittag soll es eine Pressekonferenz geben. Welche Ergebnisse da herausgekommen sind, wie einschneidend sie tatsächlich sein könnten. Es ist, wird viel debattiert über Verteuerung von CO2, ein mögliches Verbot von neuen Ölheizungen, heftige Kaufprämien für E-Autos, vielleicht auch ein Handel mit Verschmutzungsrechten. Viele Dinge liegen auf dem Tisch. Wir werden es morgen genauer wissen. Tuer Grenfort jedenfalls ist ein Künstler, der Ökologie immer schon als Thema, als Stoff in seinem Werk gehabt hat. In den letzten Jahren hat er viel in Berlin gearbeitet, hat dort ein eigenes Atelier. Er hat auch schon bei der Documenta seine Werke gezeigt, auch in Münster bei der Skulpturenausstellung. Und jetzt ist er bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was erhoffen Sie sich eigentlich von der Politik? Was könnte das jetzt bringen, was man da morgen vielleicht bekommt von der Bundesregierung an neuen Klimaschutzmaßnahmen?
Würde ich hoffe, eine sehr ambitionierte Antwort. Das liegt jetzt auf viele Herzen so. Das ist eine wichtige politische Fragestellung, die in den Bevölkerungen, also weltweit auch, also da wird zugehört. So, das ist der spannende Punkt. Weil
plötzlich, ne?
Also ja, weil...
Seit Jahrzehnten ein Thema und seit ein, zwei Jahren plötzlich Jetzt fast schon ganz oben auf der Agenda.
Ne? Ja, jetzt wird es mehr Druck geben, glaube ich, weil die meisten Leuten würden nicht damit so weiter, dass es so weitergeht.
Wie kommt es, dass es gerade jetzt so akut ist? Wie erklären Sie sich das?
Vielleicht, das kommt so in Wellen, glaube ich. Also ich meine, seitdem, also mein Geschickte oder zumindest also den Zeit, die ich hier erlebt habe, kommen eigentlich von auch also von den Umweltbewegungen, also die in den 70er Jahren, von Demonstrationen, die groß war gegen eher Atomkraft oder den Ölkrise auch. Und das war schon in den 70er Jahren. So, vielleicht ist die Zeit jetzt so langsam auch, also da muss Alternativen geben und da muss eine andere Form von Dynamik und auch einfach ein Zugehörig. Also man hört es an, was da eigentlich Problemstellung ist und der ist phänomenal groß halt.
Und glauben Sie, dass die Politik da jetzt konsequent ist oder haben Sie da Hoffnung?
Nein, da habe ich überhaupt keine Hoffnung, leider nicht. Das glaube ich ist... Denn Hoffnung ist, glaube ich, woanders. Ich sehe, dass es überhaupt das Thema und als auch ein politisches Thema, dass es so angesprochen wird und das ist etwas, woran viele junge Leute sich beschäftigen. Das ist natürlich spannend, weil das ist eine Politisierung, die stattfinden müssen, finde ich. Und das hat vielleicht die letzten Jahrzehnte so, es ist da und kommt und geht, aber das fehlt so eine, vielleicht ein Engagement oder ein Willen auch oder so einen von unten, könnte man sagen. Ich glaube, das bringt die Änderung tatsächlich. Also dieses Jahr war ein Jahr, wo ich war so, ich habe geguckt, wie viele Schmetterlinge es gibt überall, wo ich so war in Europa und hatte ein Gefühl, dass es weniger gibt, aber... Und das ist natürlich ein Drama oder eine ganz fundamentale Umweltänderung, wenn wir plötzlich nicht so viele Insekten da haben. Also wenn solche Sachen passieren, dann glaube ich, wäre es auch so unheimlich. Ist es ein Wert eigentlich, so eine kleine Fliege? Irgendeine hat es eine Existenz? Also vielleicht ist es auch nur so ein Phänomen, wir können das vielleicht auch technologisch machen oder so. Ich weiß nicht, was für eine Welt wir uns wünschen. Das ist die Frage, glaube ich, hier.
Ich wollte Sie noch fragen zu Ihrer Kunst natürlich auch. Also seit vielen Jahren ist ja Natur, sag ich mal, Ihr Gegenstand.
Ja.
Wie hat sich Ihre Kunst verändert angesichts des Klimawandels, der Probleme, der Debatten auch in den letzten Jahren?
Also die letzte Zeit, wo ich so größere installatorische Arbeiten mache, hat es einen anderen Raum in sich. Einen, der vielleicht mehr mit einem imaginär einen der den Zeit überspringen, also so bis zum Fossilen oder 400 Jahren zurück oder aber dann wiederum auch versuchen, ein Vorstellungsvermögen oder ein Welt, eine eigene Welt zu haben. Also eher eine poetische Arbeit, würde ich sagen, die mehrdeutig und nicht so direkt versuchen, irgend so diese Klimadebatte zu sagen oder so.
Und welches Naturbild entsteht da für Sie? Was ist... Kann man das beschreiben?
Nicht ein Bild, aber es gibt diese Menge von Bildern, die so durch unsere Kultur laufen eigentlich. Also die ersten Bilder, würde ich sagen, ist eigentlich Naturbilder oder eine Vorstellung von deiner Umwelt. Oder also das ist so die, also eigentlich ist Kosmos und alles. Das ist so ein Wort, die alles beinhalten. Und dann auch wiederum hat es auch in sich eine Vorstellung von einem, da ist so eine Harmonie oder da ist, man kann auch sagen, das ist grausam, Natur ist das anders als Zivilisation, so das ist absolut Horror irgendwie, da wollen wir nicht sein, deswegen sitzen wir hier. Aber auf der anderen Seite ist Naturbegriff für mich auch so ein, hatte in sich diese, also genau diese Vorstellung, man weiß, was es ist, aber dann gleichzeitig auch überhaupt nicht.
Morgen Freitag, Tour Greenford, sind Sie irgendwie... dabei? Irgendwelche
ja, wir treffen uns mit Freunden von mir und ja.
Und gehen demonstrieren?
Ja, das ist der Plan. Ja. Machen einen Ausflug daraus.
Also nicht zu angestrengt. Ganz wichtig.
Nein.
Haben Sie irgendwie ein Plakat dabei oder irgendwas?
Das machen wir noch morgen.
Was wird das sein?
Das müssen wir mal sehen. Ich würde erstmal zu meinen Freunden gehen und schauen, wie ist die Stimmung so. Ich habe keinen Slogans gerade.
Muss ja nicht Sprache sein, kann ja irgendwie ein Symbol sein, oder?
Ja, genau. Ich hoffe, das wird recht, recht viele Leute und dass man verstehen, dass es was bedeutet. Vielleicht sind wir ein ironischer oder ein gewisses Humor hinter uns, aber Es gab ja viele Zivilisationen, das wissen wir. Also das kann richtig schlimm gehen.
So gesehen, klar. Also ja. Irgendwann wird es wieder eine geben, wenn wir untergegangen sind.
Manche. Ja, so, eben. Ja. Also ich meine, das ist den Zeit interessiert mich auch, diese Bilder und Vorstellungen. Ja. Aber
Tor Greenfurt, der in Berlin lebende Künstler, danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Straßburg ist die neue Kapitale der Oper, schreibt die Frankfurter Allgemeine. Dieser Titel ist der Opera Nationale du Rhin von der Zeitschrift Opernwelt verliehen worden, die damit, so sieht es die FAZ, der im Mai dieses Jahres viel zu früh verstorbenen Intendantin Eva Kleinitz eine posthume Ehrung nachreicht. Die FAZ rühmt bei der Gelegenheit auch eine zweite Institution in der Opernkapitale Straßburg, den Sender Arte, der, Zitat, ein Zeichen gegen den grassierenden Kulturpessimismus und den resignativen Trend der öffentlich-rechtlichen Sender setzt. Der Berliner Tagesspiegel verbindet die zukünftige Eröffnung des Humboldt-Forums mit einer Debatte über Raubkunst, was zunächst einmal die Frage mit sich bringt, wo denn überhaupt Raubkunst ist. In vielen Fällen seien die Bestände von Museen und Sammlungen nicht gesichtet. Es gäbe Depots, die nur mit Ganzkörperschutz zu betreten seien, weil man früher die Exponate mit Schädlingsbekämpfungsgiften behandelt habe. Zu diesem Thema findet sich auch in der Süddeutschen ein Artikel, der die Antwort von Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu den ethnologischen Sammlungen in Berlin wiedergibt. Die SZ fasst zusammen: Die baulichen Probleme beschönigt sie nicht. Es gebe Sanierungsbedarf, heißt es lapidar. Die Situation sei verbesserungswürdig. Wie und wann die Verbesserung geschehen soll, führt sie nicht aus. Auch darüber, wie viele Objekte bereits durch die bauliche Situation oder den Insektenbefall zu Schaden gekommen seien, gibt es keine Auskunft. Sie hält die Maßnahmen der Museen aber für ausreichend. So gesehen könnte sich der Vorschlag des Tagesspiegel schon durch Mangelwirtschaft erledigen, nämlich alle Einrichtungen und Museen, die koloniales Raubgut in ihren Sammlungen haben, sollten sich zu einem prinzipiellen Bekenntnis durchringen. Wir restituieren die Objekte, die durch Unrecht oder asymmetrische Herrschaftsverhältnisse in unseren Besitz gekommen sind, an die rechtmäßigen Eigentümer oder deren Nachfahren, ohne Wenn und Aber. Wir bleiben in der Vergangenheit. Die Süddeutsche beschäftigt sich mit dem Kinofilm Downton Abbey, der die erfolgreiche TV-Serie erweitern soll. Julian Fellowes, der Autor des Films, sitzt mittlerweile für die Konservativen im britischen Oberhaus und damit an der richtigen Stelle, um der vergangenen Größe Britanniens nachzutrauern, was der Film reichlich und nach Ansicht der SZ ohne falsche Skepsis auch tut. Und nahezu zwingend ist der Blick aus den 20er Jahren in die Brexit-Gegenwart. Zitat: Kann es sein, dass Teile der britischen Bevölkerung auf einen Schwindel der Unterhaltungsindustrie hereingefallen sind, der spätestens mit Das Haus am Eaton Place in den 70ern begann? Und inzwischen glauben einer wie Jacob Rees-Mogg wäre der richtige Mann, um für die Entrechteten zu kämpfen? Rees-Mogg wäre wahrscheinlich als Herrscher über Downton Abbey glaubwürdiger als das Fabelwesen, das sich Fellows ausgedacht hat. Noch einmal Vergangenheit. Der 5. Rambo-Film kommt in die Kinos. Über den Film gibt es nicht viel zu sagen, aber er war für die FAZ Anlass, einen wirklich hinreißenden Artikel zu drucken. Die Autorin sei genannt Andrea Diener. Der Film ist Müll, der Artikel ist klasse. Und noch ein weiterer Text in der FAZ wird Ihnen den Freitag versüßen. Es geht um den kanadischen Premier Trudeau und ein altes Foto. Zitat: Der damals 29-Jährige ist als Aladdin verkleidet, trägt einen Turban und hat sich das Gesicht dunkel angemalt. Kein rheinischer Karnevalist würde sich deshalb ins Schwert stürzen. Aber in Nordamerika gilt Blackfacing inzwischen als schwere politische Sünde. In der Tat, Skandal, empört sich die Presse des nordamerikanischen Kontinents. Nur die FAZ empfiehlt, sich etwas lockerer zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, tun Sie es auch, denn thank God, it's Friday.
Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.